ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Heimvorteil, der Start der Fußball-Europameisterschaft.
So, Achtung, wir bereiten uns jetzt mal ein bisschen auf heute Abend vor. Der schottische Volksheld William Wallace, genannt Braveheart, hätte vermutlich Spaß an diesem ersten Tag der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Denn obwohl man den tapferen Recken aus dem kleinen wilden Land nicht wirklich Chancen ausrechnet, wenn sie in München auf den Rasen gegen die deutsche Nationalmannschaft müssen, so haben sie doch eine Menge Unterstützer mitgebracht. Und zumindest geschichtlich gesehen hatten die Schotten ja schon einige Überraschungen in petto. Auf das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft guckt jetzt meine Kollegin Anne van Eickels.
Die deutsche Mannschaft macht sich auf die Reise und ihr geht es wie so vielen, die sich aufmachen und nicht genau wissen, was kommt. Die Mischung aus ein bisschen Nervosität.
Ich bin natürlich auch ein bisschen nervös, aber das ist jetzt nicht dramatisch, weil ich auch für jede Mathe-Schulaufgabe. Da hat es nicht so oft geklappt. Ich hoffe, wird es besser und bin ganz guter Dinge.
Und sehr viel Vorfreude.
Die Menschen ja auch spüren zu lassen, dass man wirklich diese Freude in den Fokus stellt und vielleicht auch nicht so oft an den Druck, der vielleicht auch mit dieser Situation kommt, denkt.
Und heute öffnet der Check-in für die Heim-EM. Der erste Stopp ist das Eröffnungsspiel gegen Schottland für die Mannschaft vom Bundestrainer Julian Nagelsmann.
Am Ende, glaube ich, ist die Erwartungshaltung extern wie intern identisch. Wir wollen einen Sieg im Auftaktspiel.
Die Erinnerungen an die Bruchlandungen zuletzt sind bei Toni Kroos noch präsent.
Ja, natürlich ist so ein erstes Spiel immer sehr, sehr wichtig und teilweise auch entscheidend. Das haben die letzten Turniere im negativen Falle gezeigt.
Für Julian Nagelsmann ist es die erste lange Turnierreise als Bundestrainer. Sein Start in den Job war ziemlich wackelig. Innerhalb von 9 Monaten hat Nagelsmann die Mannschaft stabilisiert und den Fans den Glauben an ein erfolgreiches Turnier zurückgebracht.
Finale auf jeden Fall. Gute Truppe, guter Trainer.
Ich glaube, dass wir es bis ins Halbfinale schaffen, weil ich glaube, dass die Mannschaft dieses Jahr ganz gut aufgestellt ist.
Ja, also ich glaube, dass wir Finale spielen werden und dann schauen wir mal, ob wir die Europameister werden. Davon gehen wir ja aus.
Wir kommen so weit, dass das ein richtig großes Fest wird.
Ich glaube an Deutschland.
Getragen von der Euphorie der Fans. In der Gruppe mit Schottland, Ungarn und den Schweizern gilt die deutsche Mannschaft mit Thomas Müller schon als Favorit, ist aber kein Überflieger.
Wir brauchen uns auf keinen Fall verstecken, aber wir brauchen auch nicht so tun, als ob uns alles zufliegt.
Das Bodenpersonal des DFB. Nur nicht abheben, mahnt Toni Kroos.
Dass eben nicht man dann direkt anfangen muss zu fliegen und zu den Favoriten zählen muss. Auf der anderen Seite weiß ich trotzdem, welches Potenzial wir haben und dass wir auch in der Lage sind, jede Mannschaft zu schlagen.
Die deutsche Mannschaft startet in einer Heim-EM und trotzdem ist diese Europameisterschaft irgendwie eine Reise ins Ungewisse.
Aus unserer Sportredaktion war das Anne van Eickels mit einem Vorgeschmack auf das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft. Das Spiel bekommen Sie übrigens auch bei uns hier heute Abend in hr-info ab 21 Uhr live und in voller Länge. Viele von uns träumen vom Sommermärchen Reloaded, aber so richtig ist so ein EM-Fieber in Deutschland nicht zu spüren. Es wäre ja jetzt aber Zeit, denn es geht ja heute Abend los. Und wir haben uns gefragt, warum ist denn die Vorfreude so verhalten? Nur 53% freuen sich auf die EM im eigenen Land. Und darüber habe ich gesprochen mit Professor Harald Lange. Er ist Fan- und Fußballforscher an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Er hat die Studie mitgemacht, bei der halt eben rauskam, dass die Vorfreude eher mau ist. Von ihm wollte ich wissen, heute Abend geht es also endlich los mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Nur die Vorfreude, naja, ist mehr so mau. Das zeigen die Ergebnisse Ihrer Umfrage. Warum ist das so?
Das liegt bei uns in Deutschland vor allem am Fußballverband, am DFB und natürlich auch an der UEFA und der FIFA. Die großen Fußballverbände sind in den letzten Jahren massiv in Misskredit geraten. Und da fällt es den Menschen schwer, sich mit diesen Verbänden, mit den Meisterschaften, mit den Wettkämpfen zu identifizieren. Man möchte dann nicht Teil dieser Inszenierung sein und deshalb ist man da etwas zurückhaltender. Das wäre der eine Grund. Und der andere Grund sind natürlich die sportlichen Leistungen. Man hat in Deutschland eine Fußball-Fankultur der Nationalmannschaft, die im Wesentlichen aus sogenannten Event-Fans besteht. Das heißt, es sind diejenigen, die vor allem dann kommen, wenn die Mannschaft erfolgreich spielt und erfolgreich heißt, dass sie Turniere gewinnt. Und das ist ja in den letzten Jahren nicht mehr passiert. Und deshalb hat man ganz, ganz viele dieser Event-Fans eben verkrault.
Nur 16% sagen aktuell, das DFB-Team schafft es ins Halbfinale oder Finale. 48% gehen davon aus, dass man in der Vorrunde ausscheidet. Und das, obwohl Deutschland ja in der Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz eigentlich eine lösbare Aufgabe vor sich hat, sportlich gesehen. Woher kommt denn dieser Pessimismus?
Ja, man hat in der Vergangenheit gesehen, dass man auch immer gegen vermeintlich schwächere Gegner gleichermaßen schwach ausgesehen hat. Also die Testspiele gegen große Gegner wie Holland und Frankreich, die liefen ganz gut. Damals Ende März gab es auch sowas Ähnliches wie so einen leichten Stimmungsumschwung. Man wurde zuversichtlicher. Aber dann die beiden letzten Testspiele gegen Griechenland und die Ukraine haben ja eindrucksvoll gezeigt, dass die deutsche Mannschaft durchaus in Schwierigkeiten kommt, wenn man gegen zweit- oder drittklassige Gegner spielt. Und genau das ist das Profil, was diese Gruppe A kennzeichnet. Da ist mit der Schweiz, mit Ungarn, mit Schottland sind ernstzunehmende Gegner, die aber nicht so zur Spitzenklasse gehören. Und da vermuten die Fans, oh, das könnte schwer werden.
Sie haben auch das Problem der Verbände angesprochen. Besonders DFB-Präsident Bernd Neuendorf kommt bei den Fußballfans nicht gut weg. In der Umfrage geben 79% der Befragten an, dass sie die Arbeit der Führungsspitze und die des DFB-Präsidenten für schlecht halten. Was liegt denn da genau im Argen zwischen Fans und Bernd Neuendorf?
Also Bernd Neuendorf hat sein Tafelsilber, wenn man so will, seine Glaubwürdigkeit im Zuge der Fußballweltmeisterschaft in Katar verspielt, als er immer wieder darauf hingewiesen hat, die Fehler bei der Vergabe der WM nach Katar, die sind halt vor 10, 12, 14 Jahren gemacht worden, als man die WM damals in den Wüstenstaat vergeben hat. Kaum hatte er es ausgesprochen und Saudi-Arabien stand auf dem Plan, da ist er dann natürlich gleich umgeknickt und behauptet plötzlich, Saudi-Arabien sei ein ganz normales Fußballland. Und ich glaube, viel mehr muss man gar nicht machen, um seine Glaubwürdigkeit vollends zu zerstören. Und wir haben in Deutschland ein Fußballpublikum, was sehr kritisch ist, was sehr politisch ist, was eben auch sehr viel von Werten im Zusammenhang mit Fußball und Sport im Allgemeinen hält. Und da kommt dieser DFB-Präsident erschreckend schlecht weg.
Wir hatten dieses wunderbare Turnier im eigenen Land, das Sommermärchen. Jetzt liegt es ja nahe, vom Sommermärchen Reloaded zu reden. Aber ergibt es eigentlich überhaupt Sinn, dieses Sommermärchen von 2006 krampfhaft wiederholen zu wollen?
Also da würde ich so ganz grundsätzlich sagen, jede Zeit hat ihre eigenen Märchen, ihre eigenen Sagen, ihre eigenen Geschichten. Und da sollte man sich jetzt drauf konzentrieren und einfach offen bleiben, gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Vielleicht passiert etwas Ähnliches, vielleicht passiert etwas ganz anderes. Aber man wäre sicherlich falsch beraten, wenn man aus Highlights der Vergangenheit Maßstäbe für die Zukunft ableitet, so nach dem Motto, dieses Sommermärchen möge sich wiederholen. Wohl wissend, was in den letzten Jahren, insbesondere beim DFB, aber auch im internationalen Fußball, alles so schiefgelaufen ist. Da ist bei den Fans, bei den Fußballspielerinnen und Spielern an der Basis, da hängt der Haussegen, was das betrifft, ein bisschen schief. Da ist man enttäuscht von der Wertebasis des Fußballs. Und da lässt sich so ein Sommermärchen nicht einfach quasi in der 2.0-Version reproduzieren.
Was denken Sie, wenn das deutsche Team jetzt ein Spiel nach dem anderen gewinne, könnte das dann mit der EM-Euphorie doch noch was werden?
Dann könnte es was werden. Wenn sie nicht nur gewinnen, sondern auch erfrischenden, mutigen Fußball spielen, ähnlich wie es die Klinsmann-Elf 2006 gemacht hat, da hatten wir ja auch ganz viele mutige Entscheidungen am Anfang. Ein bisschen ähnlich war das jetzt bei Nagelsmann im Zusammenhang mit den beiden Länderspielen gegen Frankreich und gegen die Niederlande. Und wenn sich das fortsetzt, dann tippe ich auf eine spannende EM.
Also bei mir ist das Deutschland-Trikot schon parat. Fahnen habe ich auch, sogar eine schottische. Getränke sind kalt, getippt habe ich auch schon. Ich wäre soweit. Und Sie?
Die Europameisterschaft, wir fiebern ihr entgegen.
Das wird ein Riesen-Event für uns, feiern.
Ich bin totaler Fußballfan. Und ich möchte, dass die Begeisterung für den Fußball auf alle überspringt.
Ja, wir freuen uns auf diese Europameisterschaft.
Also allgemein hoffe ich, dass es einfach ein mega geiles Fußballfest wird. Und ich bin auch tatsächlich davon überzeugt, dass das klappen wird.
Man freut sich auf jeden Fall, dass er wieder ist.
Wenn die Fans bemerken, dass die ersten Spiele laufen, dann wird mehr kommen.
Ja, und dass die Spiele laufen im Sinne der deutschen Fußballfans, das hat nun mal die Nationalmannschaft in der Hand oder besser auf dem Fuß. Tabea Kunze ist eine unserer Reporterinnen von der Heim-EM. Tabea, die Stimmung der Fans haben wir gerade mitbekommen. Wie ist denn die Stimmung im Team?
Die Stimmung im Team ist voller Vorfreude und auch ein bisschen nervös. So, das kann man schon merken jetzt bei den Spielern. Gerade gestern im Abschlusstraining war sehr, sehr viel Feuer drin, sehr viel Intensität, sodass der Bundestrainer schon Angst hatte. Hoffentlich verletzt sich hier keiner mehr. Also man merkt es, die Spieler wollen jetzt endlich das zeigen, was sie jetzt auch in der Vorbereitung trainiert haben. Und natürlich dieses extra Kribbeln und auch diese extra Erwartungshaltung einer Heim-Europameisterschaft, das spüren sie Sie natürlich auch.
Unser Thema heute Morgen hier in HR Info heißt Heimvorteil, der Start der Fußball-Europameisterschaft. Nur ist es mit der Stimmung vorab ja beileibe nicht so wie 2006 zum Beispiel beim Sommermärchen. Das bekommt die Mannschaft ja mit. Muss sie sich also den Heimvorteil erst noch verdienen?
Ja, das hat sich in den vergangenen Länderspielen etwas gebessert. Es gab da schon auch eine ganz ordentliche Stimmung bei den Heimspielen. Aber trotzdem habe ich auch herausgehört, dass der Respekt doch sehr groß ist, dass das heute eventuell eher ein Heimspiel für die Schotten werden könnte. Es sind mindestens 10.000 im Stadion mit Dudelsäcken und ganz viel Euphorie. Also die werden auf jeden Fall eine Party machen. Und der Bundestrainer Julian Nagelsmann hat nochmal die Chance genutzt, auch an die deutschen Fans im Stadion zu appellieren.
Bitte wirklich sehr, sehr laut sein. Ich freue mich zwar, wenn ich die Spiele erreiche, aber ich drücke mein Auge zu, wenn es nicht so ist, weil es sehr laut ist im Stadion.
Also bitte, bitte die Mannschaft auch unterstützen. Aber klar, es wird natürlich davon abhängen, wie viel gibt auch die Mannschaft auf dem Feld, damit so richtig der Funke dann auch überspringt.
Wer ist denn eigentlich derjenige in der DFB-Auswahl, der da so ein bisschen Dampf reinbringen kann, stimmungsmäßig?
Also neben dem Platz ist natürlich Thomas Müller einer, der ganz elementar wichtig ist für die Stimmung, weil er auch Lockerheit in das Team reinbringt. Das ist schon mal ganz wichtig. Auf dem Platz haben wir natürlich die leisen Vertreter wie den Kapitän Ilkay Gündoğan oder auch Toni Kroos, der eher natürlich durch seine fußballerische Qualität das Spiel lenkt. Ansonsten Lautsprecher, der Abwehrchef Antonio Rüdiger, der ist jemand, der auf dem Platz auch Kommandos gibt und auch Robert Andrich, der Worker, so hat ihn ja Julian Nagelsmann bezeichnet, im defensiven Mittelfeld, auch der jemand, der auch lautstark vorangeht.
Nun geht's heute Abend gegen Schottland. Sportlich gesehen kann dieses Team mit dem Deutschen nicht wirklich mithalten, aber gerade solche vermeintlich sicheren Partien gehen ja dann gerne mal in die Hose. Müssen wir uns wieder Sorgen wegen so einer ersten Heimpleite machen?
Ja, also natürlich ist Deutschland Favorit. Ich glaube auch, dass es am Ende zu einem Sieg für das deutsche Team heute reichen wird. Aber natürlich besteht da auch ja ein gewisses Risiko, denn die Schotten spielen einen Stil, mit dem sich die deutsche Mannschaft in den vergangenen Wochen und Monaten sehr, sehr schwer getan hat. Sie stehen defensiv sehr kompakt, bieten da wenig Lücken für das Offensivspiel der Deutschen, aber kontern gefährlich. Und das ist etwas, was dem DFB-Team sehr viele Probleme bereitet hat, eben die Konterabsicherung, dass man sich da zu leicht überspielen lässt. Das haben wir in den vergangenen Wochen erleben müssen. Also ja, man sollte die Schotten auf jeden Fall nicht unterschätzen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Kriege, Krisen, innere Zerrissenheit. Die Fußball-EM findet in schwierigen Zeiten statt und mit der wehmütigen Erinnerung an 2006. Viele freuen sich jetzt einfach auf ein paar Wochen Leichtigkeit, gepaart hoffentlich mit sommerlichen Temperaturen, auf jede Menge Sport und Spannung, mit Fiebern, mit Gröhlen, ausgelassene Freude. Und wie ist es bei anderen Fußballnationen? Sind die Fans da auch schon im Fußballfieber? Hoffen auch sie auf ein Sommermärchen dann allerdings für ihre Mannschaft? Wir haben unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten gebeten, über die Fußballstimmung zu berichten, und zwar in der Schweiz, Spanien und in England und Schottland. Es beginnt Franziska Hoppen.
Seit sich Schottland für die EM qualifiziert hat, ist die Vorfreude bei den Fans riesig. Der Fußballzwerg ist erst zum vierten Mal überhaupt bei der Europameisterschaft dabei. Und auch wenn Schottland in der Vergangenheit nie über die Vorrunde einer Welt- oder Europameisterschaft hinauskam und die Schotten auch jetzt trotz stärkerem Team kein Vorrücken in die Endrunde erwarten, sind sie wahnsinnig stolz. Dabei sein ist alles. Die Pubs sind mit Europagirlanden geschmückt und die Taten Army, also die Fans, sind mit Kilts und Dudelsäcken in Deutschland angekommen. Bis zu 200.000 Schotten werden erwartet. In England hingegen ist die Stimmung gedämpfter. Kurz vor dem Start der EM hat die Fußballnationalmannschaft beim Freundschaftsspiel gegen Island verloren. Die Zeitungen zerrissen Team und Trainer Gareth Southgate, von dem Kritiker schon länger fordern, er müsse abdanken. Den Three Lions mangle es laut Kritikern an Energie und Widerstandskraft. Unter den Buchmachern zählen sie zwar mit zu den Favoriten, aber viele Fans trauen dem Team den Titel nicht zu. Franziska Hoppen, London.
Die Spanier lieben ihren Fußball, keine Frage. Aber das EM-Fieber hält sich auf der iberischen Halbinsel noch in Grenzen. Natürlich hoffen die Fans auf den Titel Europameister, den Spanien das letzte Mal vor 12 Jahren gewann. Aber die Hoffnung ist noch nicht besonders groß mit Blick auf ihre Mannschaft, die sie Furia Roja nennen, die Rote Furie. Die Herzen der fußballbegeisterten Spanier und Spanierinnen schlagen eben eher für den eigenen Verein als für die Nationalmannschaft. In Madrid stellt der Champions-League-Sieg von Real Madrid erstmal alle anderen Fußballereignisse in den Schatten. Trotzdem werden viele die Spiele der spanischen Mannschaft verfolgen, statt großen Public Viewings aber eher im eigenen Wohnzimmer, denn die EM wird vom öffentlichen Fernsehen übertragen. Die große Euphorie kann hier aber durchaus noch kommen, wenn Spanien es aus der Gruppenphase in die Finalspiele schafft. Denn erfahrungsgemäß ist das so: Je weiter die rote Furie kommt, desto mehr Begeisterung und Unterstützung kommt von den Fans. Lisa Muckelberg, Madrid.
Für die Schweiz geht es bei der EM erstmal darum, die Gruppenphase zu überstehen. Das sei das erste Ziel, so die Devise von Murat Yakin, dem Trainer der Nazi, wie die Schweizerinnen und Schweizer ihr Team nennen. Und mit der Nazi wird natürlich auch euphorisch mitgefiebert. Die beiden Testspiele gegen Estland und Österreich waren ausverkauft und beim ersten Training von Xhaka und Co. im Schweizer EM-Camp in Stuttgart waren fast 4000 Fans vor Ort dabei. Überall in der Schweiz werden gerade die Leinwände und Großbildschirme fürs Public Viewing aufgebaut und spätestens am Samstagnachmittag zum ersten Gruppenspiel der Schweizer Elf gegen Ungarn heißt es dann Hopp, Schwyz. Besonders gespannt sind die Schweizerinnen und Schweizer aber natürlich auf das Duell mit dem großen Nachbarn Deutschland am 23. Juni. Und bei aller Begeisterung für die Nazi, so richtig zuversichtlich ist man nicht in der Schweiz. In einer Online-Umfrage der Zeitung Blick tippte sogar fast die Hälfte von über 100.000 Befragten auf ein Vorrunden aus für das Schweizer Team. Nur 15% glauben an einen Einzug der Nazi ins Viertelfinale, aber immerhin 8% an den EM-Titel. Aus Genf, Katrin Hondl.
Die EM ist heute sogar Thema im Bundestag auf Antrag von CDU und CSU. Jakob Schiffer weiß darüber mehr.
Geh rauf. Normalerweise sitzt Philipp Hartewig für die FDP im Parlament. Aber heute steht er auf dem Platz, als Außenverteidiger für den FC Bundestag. Sein Team spielt gegen eine Hobbytruppe aus Chemnitz. Und das Gesprächsthema Nummer 1 ist die Heim-EM.
Man merkt, wie von Tag zu Tag die Euphorie steigt. Und man sieht es ja auch, oder man hört es ja auch in den Gesprächen, dass sich mehr und mehr Leute darauf vorbereiten, schon zu Grillen einkaufen, die Fanutensilien bereithalten. Und deswegen freue ich mich schon sehr.
Und nicht nur bei den Fußballfanatikern im Bundestag ist die EM Thema. Erst letzte Woche hatte Kanzler Olaf Scholz seine Regierungserklärung im Parlament so eröffnet.
Ich bin überzeugt, unser Land wird sich in diesem Fußballsommer von seiner besten Seite zeigen. Alle sind bereit. Auch unsere Sicherheitsbehörden haben sich sorgfältig vorbereitet. Deshalb sage ich allen Bürgern und Bürgern, lassen Sie sich die Vorfreude auf dieses Fußballfest, auf diesen Sommer nicht nehmen.
Aber die Vorfreude kommt im Land erst so langsam an. Deutschland ist gespalten. Das zeigen die EU-Wahlergebnisse vom letzten Sonntag. Viele Politikerinnen und Politiker hoffen auf ein gutes Turnier und einen Stimmungsumschwung. Sie wollen, dass ein neues Sommermärchen die Menschen wieder zusammenbringt. So auch Tina Winkelmann. Sie sitzt für die Grünen im Sportausschuss.
Im Fußball, dann sagt man, jetzt warte mal, du hast doch mal gesagt, lassen Sie mal drüber unterhalten. Oder man lernt sich anders kennen. Jeder hat dasselbe Trikot an. Egal, ob du Ärztin bist, ob du der Elektriker bist, ob du die Bäckerin bist. Und dann kommst du ins Gespräch und zwar ganz, ganz anders. Und so rückt eine Nation nachher wieder zusammen.
Aber für die Abgeordneten hat die EM auch Nachteile. Erst am Mittwoch hat sich CDU-Fraktionsvize Jens Spahn über die Fanmeile am Brandenburger Tor beschwert. Weil die Straße dort gesperrt ist, gibt es rund um den Bundestag seit Tagen Verkehrschaos. Spahn findet, das behindert die Arbeit im Parlament. Parteikollege Fritz Günzler hält dagegen.
Ich teile seine Auffassung nicht. Ich finde das toll, dass die Meile mitten im Herzen der Stadt Berlin ist. Da gehört es auch hin, ans Brandenburger Tor. Und das sind Emotionen pur insgesamt. Ich glaube, das ist eine tolle Stimmung und der Jens Spahn wird sich auch noch anstecken lassen.
Vielleicht passiert das ja heute im Bundestag. Da diskutieren die Abgeordneten ein letztes Mal vor Turnierstart über die EM. Im Antrag von der Union heißt es, die Bundesregierung solle die EM mehr unterstützen, unter anderem mit einem Mobilitätskonzept. Aber der Antrag ist längst veraltet. Es geht also nur darum, das Thema nochmal auf die Tagesordnung zu bringen. Statt kontroverse Diskussionen kann man eher Motivationsreden erwarten, wie diese von FDP-Außenverteidiger Philipp Hartewig.
Ich glaube, wir können auch Europameister werden, auch wenn die Ergebnisse zuletzt oder in den letzten Jahren auch nicht so gut waren. Aber ich bin da überzeugt, weil ja auch ein ganzes Land dahinter steht und ein ganzes Land und eine Mannschaft Bock hat. Und deswegen glaube ich, dass es sehr weit gehen kann.
Philipp Hartewig selbst kann heute auf dem Platz nicht überzeugen. Für den FC Bundestag vergibt er den entscheidenden Ball im Elfmeterschießen. Die Gegner freuen sich. Sein Team verliert mit 2:3. Die Vorfreude auf die Heim-EM lässt er sich davon aber nicht kaputt machen.
um 21 Uhr heute Abend in München. Gastgeber Deutschland bestreitet das Eröffnungsspiel der EM gegen Underdog Schottland. Eigentlich doch klar wie Kloßbrühe. Das wird für die DFB-Auswahl ein leichtes Spiel. Tja. Ich fürchte, wir müssen da mal die Statistik bemühen. Und das macht jetzt Burkhard Hupe aus unserer Sportredaktion.
Eröffnungsspiele von großen Turnieren sind anders als andere Spiele. Sie geben oft einen Ton für die nächsten Wochen vor, manchmal sogar eine Richtung. Zuletzt war es meist die falsche, zumindest für die deutsche Nationalmannschaft, gegen Mexiko bei der WM 2018. Gegen Frankreich bei der Euro 2021.
Vorsicht, der Flügel wechselt drüben auf die andere Seite. Und das Tor, das Eigentor! Mats Hummels mit dem Eigentor!
Und zuletzt gegen Japan bei der WM 2022 in Katar.
Wieder wird's gefährlich und Tor für Japan! Tor durch Asano!
Drei Eröffnungsspiele, drei Niederlagen, drei frühzeitige Heimreisen. Heute soll und muss wohl auch alles besser werden. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann wirkt zuversichtlich.
Aber natürlich ist ein guter Start in so einem Spiel, identisch eines guten Starts in ein Turnier, wichtig. Und dafür sind wir vorbereitet und wissen, glaube ich, was es für so einen guten Start bedarf.
Toni Kroos, der strahlende Allesgewinner mit Real Madrid, hat auch noch ganz gut in Erinnerung, wie sich eine Niederlage im Auftaktspiel so anfühlt. Kann er drauf verzichten? Will er auch drauf verzichten?
Ja, natürlich ist so ein erstes Spiel immer sehr, sehr wichtig und teilweise auch entscheidend. Das haben die letzten Turniere im negativen Falle gezeigt.
Ilkay Gündoğan hat noch nicht ganz so viel gewonnen wie Toni Kroos. Dafür hat der deutsche Mannschaftskapitän aber auch schon den einen oder anderen Fehlstart erlebt. Zuletzt in Katar.
Am Ende, ehrlich gesagt, werden sich wahrscheinlich die allerwenigsten daran erinnern, wie wir gespielt haben oder wie wir gewonnen haben. Hauptsache, wir haben gewonnen. Und ich glaube, das gilt ja für kein anderes Spiel so sehr wie für das erste. Weil ich glaube, dann kannst du das Momentum aufnehmen. Und das absolut oberste Ziel ist natürlich, das Spiel zu gewinnen und die ersten drei Punkte zu holen.
Gewinnen. Egal wie und warum. Es geht um den Ton für die nächsten Wochen und die richtige Richtung.
Wird das wieder ein kollektiver Freudentaumel in Schwarz-Rot-Gelb? Der hatte ja damals die Menschen im Land zusammengeführt und ins Ausland ein positives Bild gesendet. So einen Stimmungsaufheller könnten die Deutschen jetzt gut gebrauchen, was allerdings auch davon abhängt, wie lange sich die deutsche Nationalmannschaft hält. Und da gibt es einige Fragezeichen. Immerhin liegen drei Turnierenttäuschungen in Serie hinter ihr. Auch deshalb ist der Druck groß vor dem Eröffnungsspiel heute Abend in München gegen Schottland. Nun wollen wir mit Carsten Schellhorn aus der hr-info-Sportredaktion schauen, welche Spieler denn insgesamt die EM prägen werden. Carsten, welche könnten es sein? Wer sind für dich die Superstars der EM?
Ja, Frankreichs Kylian Mbappé ist für mich die absolute Nummer eins. Ja, Mbappé ist ja gerade von Paris Saint-Germain zur besten Mannschaft Europas, zu Real Madrid gewechselt. Er macht Frankreich immer stärker. Wir erinnern uns an das WM-Finale. Da schoss Mbappé unglaubliche drei Tore gegen Argentinien. Hat am Ende nicht gelangt. Frankreich verlor gegen Argentinien im Elfmeterschießen. Aber das ist für mich der Superstar. Der Superstar unter den Verteidigern ist der Holländer Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Vor vier Jahren verpasste er die EM wegen einer Verletzung. Jetzt will er richtig durchstarten. Dann der ewig titellose England-Stürmer Harry Kane von den Münchner Bayern. Er ist im Verbund mit dem frisch gebackenen Champions-League-Sieger Jude Bellingham das Superduo der EM für mich. Tja, und dann haben wir immer noch diesen Cristiano Ronaldo, ne? Der ist immer irgendwie ein Superstar. Aber ich glaube, er kann und wird nicht mehr diese Leistung bringen können. Er spielt ja mittlerweile in Saudi-Arabien. Das ist nicht mehr das Niveau, auf dem er Superleistungen bringen kann. Bei Portugal eher der Linksaußen, Rafael Leao vom AC Mailand, der kann was werden, der ist noch nicht so bekannt und nicht zu vergessen natürlich im deutschen Team, ne, die dürfen wir nicht vergessen, Toni Kroos und Jamal Musiala, die Superstars.
Kommen wir zu den Stars der Zukunft. Welche jungen Spieler können sich zum ersten Mal vielleicht überhaupt bei einer EM in die Herzen der Fans spielen?
Ja, also einige Shooting-Stars haben wir schon genannt, ne? Der 20-jährige Jude Bellingham, dann der 21-jährige Musiala. Für mich auch noch in der deutschen Mannschaft der überragende Leverkusener Offensivspieler der vergangenen Saison, Florian Wirtz, 21 Jahre jung. Bei Frankreich ist es für mich Eduardo Camavinga, Mittelfeldspieler und frisch gebackener Champions-League-Sieger mit Real Madrid. Am meisten gespannt bin ich aber auf den Spanier Lamine Jamal. Der Rechtsaußen ist Stammspieler beim FC Barcelona, zuletzt auch Stammspieler in der spanischen Nationalmannschaft. Und er ist unglaubliche 16 Jahre jung, ja. Sollte Spanien ins EM-Finale kommen, könnte Lamine Jamal ins Endspiel reinfeiern. Er feiert einen Tag vor dem EM-Finale seinen 17. Geburtstag. Das wäre wirklich eine irre Zeit für ihn.
Für manche Spieler heißt es aber auch, nach der EM Abschied zu nehmen. Wen sehen wir das letzte Mal auf einem großen Turnier? Wer wird bald fehlen?
Ja, einige Große werden wir nie wieder bei einer WM und EM sehen. Natürlich allen voran Toni Kroos, der wird nach der EM seine Karriere beenden. Und auch für Thomas Müller, 34 Jahre alt, und Manuel Neuer, 38, beide ja Weltmeister von 2014, wird das letzte große Turnier sein. Beide haben noch ein Jahr Vertrag beim FC Bayern München. Danach ist für sie sicherlich Schluss. Auf internationaler Ebene fallen mir noch zwei Spieler natürlich ein. Luka Modric für Kroatien, der mit seinen 38 Jahren wohl das letzte Mal ein großes Turnier spielen wird. Und dann, wir haben ihn schon genannt, der Superstar des vergangenen Jahrzehnts, der 39-jährige Cristiano Ronaldo. Aber ob er wirklich aufhört, man weiß es bei ihm nie, ja. Also der hat natürlich einen Körper eigentlich eines 30-Jährigen oder 28-Jährigen. Es gibt Gerüchte, dass er vielleicht noch weitermachen will und noch die WM in 2 Jahren mitspielen will, dann wäre er 41 Jahre alt. Für einen Feldspieler Wahnsinn. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt aufhört nach der EM, zumindest was große Turniere anbetrifft.
Kommen wir am Ende zu den Fußballstars, die sich die EM wie wir als Zuschauer angucken. Vielleicht mit Bier, Limo und Chips vor dem Fernseher. Wer ist das?
Ja, das ist immer schade, wenn Superstars einfach nicht dabei sind. Erling Haaland, der Torjäger, einer der besten Torjäger Europas, wenn nicht der beste, der wird vielleicht nicht bei Chips und Fernseher zu Hause auf der Couch sitzen, sondern das ist ja so ein Naturbursche, ne? Der wird wahrscheinlich sich den Fernseher irgendwo auf dem Bauernhof seines Vaters aufhängen und da gucken und dabei irgendwie Holz hacken. Er ist nicht dabei, ja, weil sein Land nicht dabei ist. Norwegen hat sich nicht für die EM qualifiziert. Andere Stars sind verletzt, wie Hollands Frenkie de Jong, dann Frankreichs Lucas Hernandez vom FC Bayern München oder Österreichs David Alaba von Real Madrid. Sie alle sind verletzt, sind nicht dabei und andere wurden schlichtweg nicht nominiert. Mats Hummels fällt mir da ein, Englands Jadon Sancho und Belgiens Torhüterlegende Thibaut Courtois. Die alle sind so wie wir, gucken wahrscheinlich am Fernseher zu.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.